wenn du aus Osteuropa zu einem deutschen Rennen kommst und zu einem besten deutschen Rennen, bist du meistens ein krasser Außenseiter. Logisch. Und du kannst zu Hause oder irgendwo in der Region gewinnen, was du willst. Dann kaufst du dir die Sportwelt und liest so einen Ausdruck. Ja, die Formen kann man nur schwer bewerten. Das ist im Klartext, der ist total schwach.
Das
Und das war genau der Fall damals. Und ja, dann die Gesichter zu sehen, also wenn man fast gewonnen hatte, das war super. Und ja, damals haben wir auch viel Bier getrunken.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, wann auch immer ihr das Ganze hier hören werdet. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wieder zwei Wochen rum sind und Vollhorst schon wieder da ist. Der Rennsport-Podcast von und mit Pferdewetten.de. Heute mit einem Gast, den man vielleicht so ein bisschen erklären muss. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen viele sehr große Namen mit dabei. Zuletzt Peter Schirgen, das war auch ein sehr netter Podcast, kann man sich auch nochmal anhören. Da hatten wir Joseph O'Brien ja da und ja, diese ganzen bekannten Namen. Heute ist es Martin Zapp, schreibt sich C-A-P, ich dachte am Anfang immer, den spricht man Martin Kapp aus, aber Martin Zapp ist es, der vom Gesicht her zumindest in Osteuropa sehr, sehr bekannt ist. Er ist nämlich Moderator auf den tschechischen Rennbahnen, also quasi dasselbe, was ich mache, macht er in Tschechien. Ab und zu ist er auch als Rennkommentator unterwegs, wie unser wöchentlicher Gast Marvin Schrille, der auch gleich am Start ist. Das macht er auch. Auktionator, hat jetzt ein Buch auch geschrieben in Tschechien über das tschechische Derby. Das ist 2,5 Kilo schwer. Ich habe extra nochmal nachgemessen und nachgewogen, ob das stimmt, was er uns da erzählt hat. Dicke Geschichte. Spricht sehr gutes Deutsch, deshalb werden wir heute mit ihm über den Rennsport in Tschechien sprechen. Wie es dazu kam, das verrate ich euch gleich. Aber jetzt erstmal, wir haben den Namen schon gedroppt. Marvin Schrille ist da. Grüß dich, Marvin. Hi.
Ja, grüß dich, Alex. Hallo, liebe Zuhörer.
Ja, willst du die Geschichte zuerst hören, wieso es überhaupt dazu gekommen ist, dass Martin Zapp heute unser Gast ist?
Ja, sehr gern.
Auch wenn du es nicht hören wolltest, ich würde es dir einfach erzählen, weil ich total stolz drauf bin. Ich durfte nämlich das erste Mal selber zu Gast in einem Podcast im Ausland sein. Das habe ich noch nie vorher geschafft. In Tschechien gibt es nämlich genau sowas wie Vollhorst, genau dasselbe wie das hier. Und das moderiert der Martin Zapp. Und der hat dann irgendwie gesagt, das fände er immer total interessant, dass ich da am Start bin. Und du weißt ja, wie ich bin, wenn ich dann irgendwie in zu guter Laune bin, dann verspreche ich den Leuten ja immer alle möglichen Sachen. Und da habe ich dem im Podcast versprochen, dass er im Gegenzug zu Vollhorst eingeladen wird. So, und jetzt müssen wir das natürlich einlösen heute.
Ja, was eine coole Geschichte. Ich kenne ihn tatsächlich auch so ein bisschen von Facebook. Dort haben wir auch schon sehr, sehr oft geschrieben. Er hat immer gesagt, wenn irgendwelche tschechischen Pferde in Deutschland laufen, soll ihn einfach anrufen oder schreiben, damit er mir da so ein paar Infos geben kann. Also er ist da wirklich sehr offen und hilfsbereit und ich glaube, das wird ein sehr cooler Podcast nachher mit euch.
Ja, ich bin vor allem schon mal sehr froh, dass er sehr gutes Deutsch spricht. Das macht es ja schon mal leichter, als wenn man da immer irgendwie übersetzen muss und so. Das war umgekehrt natürlich so. Ich spreche ja kein bisschen Tschechisch und da musste er dann in dem Podcast immer so ein bisschen übersetzen. Aber das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht, wobei ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat er mir auch irgendwelche Sachen in den Mund gelegt und ich kann mich jetzt auf keiner tschechischen Rennbahn mehr blicken lassen oder so, weil er, nein, so ist der, glaube ich.
Das werden wir zeitnah erfahren.
Das ist auf jeden Fall. Ich war noch nie in Tschechien auf einer Rennbahn. Warst du schon mal in Tschechien auf einer Rennbahn?
Nee. Nee, tatsächlich auch nicht, auch noch nicht. Aber die da waren, also auch die deutschen Jockeys, also die schwärmen alle davon, wie hochprofessionell das dort abgeht, wie gut die Bahnen sind und sowas. Also das ist bestimmt mal eine Reise wert.
Und der osteuropäische Rennsport, der zeigt uns ja gerade eh, wo es lang geht. Zumindest in Hannover hatten wir einen polnischen Listensieger, zweijährig. Das hatten wir auch sehr, 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 sehr lange schon nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten.
Weiß ich tatsächlich auch nicht. Und es ist ja eigentlich mal so, dass man vor dem Rennen dann diesen Standardsatz sagt, die Formen sind logischerweise schwer in Relation zu setzen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass da wirklich schon gute Pferde dabei sind. Man hat ja jetzt auch quasi wöchentlich bei uns die Möglichkeit, auf die Rennen in Polen zum Beispiel zu wetten. Und was ich sehr interessant fand, war eine Aussage von Stefan Wegner, mit dem wir beide sehr, sehr gern zusammenarbeiten, der seit einigen Monaten auch als Wettexperte dort im Stream mit dabei ist, der gesagt hat, der Rennsport in Osteuropa ist halt auf dem Vormarsch. Und was ich sehr interessant fand und wo man vielleicht das gar nicht negativ auffassen sollte, sondern eher als Wachrüttler nehmen sollte, dass er bei uns in Deutschland maximal stagniert. Und das fand ich so eine Aussage, ich habe den Renntag am Stream geguckt, die mich wirklich so ein bisschen beschäftigt hat, weil du weißt, wir beide sind da ja nun extrem mit Herzblut mit dabei. Und ja, man macht sich dann schon Gedanken darüber, ne?
Tatsächlich so ein Thema, was uns ja schon relativ lange beschäftigt. Wir gucken ja hier im Podcast bei Vollhorst schon immer, dass wir nicht so hart politisch sind. Das haben ja früher dann die Kollegen vom Racebets Podcast übernommen, die sehr, sehr politisch waren. Den gibt's jetzt nicht mehr. Dafür ist der Sportwelt Podcast jetzt auch schon einer, der dann auch mal einen Finger in die Wunde legt. Das versuchen wir mal so ein bisschen zu vermeiden. Aber ja, so richtig drumherum um das Thema kommen wir ja auch nicht, dass wir wirklich schauen müssen, wie geht's in Deutschland im Rennsport weiter, ne?
Ja, definitiv, ne? Also wir haben jetzt die Auktion ja gehabt, wo wir beide als Auktionator auch tätig waren und du verfolgst ja Facebook und sowas auch, wo sich viele Leute dann darüber beschwert haben, dass viele Pferde halt nach Osteuropa etc. verkauft wurden, aber wir haben es ja nun selbst gemerkt, es waren Preise, die auch jeder, der bei uns in Deutschland vielleicht bereit ist, ein Pferd haben zu wollen, hätte bezahlen können. Und man muss sich halt die Frage stellen, warum werden alle Pferde nach Ost- oder zahlreiche Pferde nach Osteuropa verkauft? Und warum ist halt in Deutschland keiner mehr daran interessiert, selbst für günstige Preise Startpferde etc. zu kaufen?
Ich glaube, wovon wir wegkommen sollten in Deutschland, ist grundsätzlich immer diese Grundaussage und dieser Grundgedanke, dass es den Pferden überall schlechter geht als bei uns. Also das ist genau. Ja, das ist nicht richtig, ne? Weil warum soll es Pferden, sobald sie verkauft werden, auch innerhalb Deutschlands, warum soll es denen schlechter gehen, nur weil man sie nicht mehr selber hält? Weißt du, das ist, glaube ich.
Genau, ja. Ja. Das ist halt so ein Vorurteil. Man muss sich dann immer so ein bisschen auf die Zunge beißen, um da nichts zu schreiben. Du weißt ja, dass das auch mal ab und zu schwerfällt. Aber es bringt halt natürlich nichts, auch gerade in unseren Positionen, die wir haben. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon des Öfteren mal erwähnt, dass ich auch ein bisschen international ja auch die Rennen verfolge. Und es heißt ja jetzt nicht, wenn ein Pferd zum Beispiel in Südamerika trainiert wird, dass es denen dort schlecht geht. Also die Pferde laufen dort natürlich öfter als bei uns, aber die würden halt auch nicht laufen, wenn die nicht in der Lage sind, Rennen zu laufen. Also wenn die Verletzungen hätten etc. pp. Und das ist ja etwas, wo bei uns der Trend halt komplett in die falsche Richtung geht, dass man nur noch sagt, die Pferde laufen, ich sag mal, gefühlt 2 bis 3 Mal im Jahr und dann war's das. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen in der Sportwelt, wir sind ja Medienpartner, oder das ist ja der Medienpartner von uns, auch immer diese Stallparaden-Updates mit den Zweijährigen gehabt. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen gelesen hast. Und du konntest eigentlich bei jedem Pferd, das noch nicht gelaufen ist, lesen, ja, entweder braucht Zeit oder bekommt noch einen Lernstart. So, jetzt haben wir quasi fast Anfang November. Und ich glaube, 2/3 von den Pferden, die einen Lernstart bekommen sollten, sind trotzdem nicht gelaufen. Also ich tue mich da dann immer echt so ein bisschen schwer, auch für die Besitzer, die logischerweise ein ganzes Jahr Geld bezahlen vom Kauf bei der Auktion etc. Und dann hört man, ja, ihr bekommt einen Lernstart. Warum ist es möglich, dass in anderen Ländern auch die jungen Pferde zum Beispiel 8 bis 10 Mal laufen? Also
bei uns. Aber findest du das gut, wenn die so oft laufen? Also wenn ein Zweijähriger in Frankreich jetzt tatsächlich dann irgendwie oder England 10 Mal gelaufen ist? Also da bin ich ja so komplett anders, das weißt du ja. Ich bin ja, ich gebe den Pferden ja unfassbar viel Zeit. Und wenn dann irgendwie, ja.
Bin da kein Fan von, also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, und das ist auch etwas, was man mittlerweile sehr oft hört, dass uns komplett oder unseren Pferden komplett die Härte verloren geht, weil sie einfach so wenig laufen. Also ich bin jetzt kein Freund, der sagt, ein Zweijähriger muss bis August 8 Mal gelaufen sein. Aber es sollte doch machbar sein, wir fangen eh schon relativ spät an mit unseren Zweijährigen, dass sie zumindest 2 oder 3 Mal gelaufen sind. Also, ne?
Die müssen aber dann auch schon halt einfach auch da sein. Also wenn ich teilweise, ich habe teilweise dieses Jahr schon in den paar zweijährigen Rennen, die wir hatten und mit den paar Pferden, die da gelaufen sind, da habe ich aber schon ein paar gesehen, wo ich jetzt sogar mit meinem Laienauge gesehen habe, dass dieses Pferd noch nicht so weit war, das Rennen zu laufen. Ich glaube, das ging dir genauso dieses Jahr.
Die gebe ich dir vollkommen recht, aber dann muss man sich hinterfragen, das ist ja jetzt nicht das Problem, was in diesem Jahr entstanden ist, sondern es ist ja ein Rückblick auf, ich sage jetzt mal, auf die letzten 5 bis 10 Jahre, wo man halt immer weiter das zurückgefahren hat, wann fängt man mit den Pferden an etc. So, und das vererbt sich logischerweise auch. Wie gesagt, es gibt andere Länder, ob man es gut findet oder nicht, ich finde es nicht gut, aber Türkei Beispiel, wie gesagt, Südamerika ein Beispiel, England hast du selbst genannt, Frankreich ist, glaube ich, im März das erste Zweijährigenrennen überhaupt. Dort laufen die Pferde halt öfter und du merkst halt, dass es in der Zucht dann halt auch so ist, dass die nächsten Generationen auch wieder früher auf der Rennbahn sind und aktiv sind. Und das geht bei uns halt komplett verloren.
Also dafür, dass wir immer sagen, dass wir so gar nicht politisch sind, haben wir es jetzt echt geschafft, 10 Minuten uns schön über 2 oder 3 Themen zu streiten, die richtig für Zündstoff sorgen können, glaube ich. Bin ich mal gespannt, aber was.
Ist das politisch? Also ich glaube, wir haben das ja einfach nur so ein bisschen, analysiert.
Ja, ist ja in dem Moment schon politisch, wo wir vielleicht das irgendwo anzweifeln, den Weg, den andere Leute gehen. Also weißt du, wo wir, allein schon dadurch, dass wir komplett anderer Meinung sind. Du sagst, ein 2-Jähriger kann ruhig 10-mal laufen und ich sag, ach, und wenn ein 3-Jähriger noch nicht so weit ist, dann wird halt 4-jährig gut. So,
naja, ich hab nicht gesagt, dass ein 2-Jähriger 10-mal laufen kann, aber das ist halt mit dem, was man halt in diesen Updates liest, kriegt noch einen Lernstart, so hat dann trotzdem keinen bekommen. Das heißt, über Winter kosten die Pferde trotzdem genauso viel Geld wie im Sommer. Und da ist es ja auch der Ansatzpunkt, ein normaler Mensch, der normal arbeiten geht und sagt, ich möchte mir jetzt ein Pferd kaufen oder diese Leute, die wir ja brauchen, um mal wieder die Masse von Pferden ins Training zu bekommen, die fühlen sich doch dann vielleicht irgendwann auf den Schlips getreten und sagen, naja, guck mal, ich habe jetzt Januar diesen Jahres bis Dezember diesen Jahres Geld bezahlt, mein Pferd ist nicht einmal gelaufen, jetzt bezahle ich wieder bis mindestens mal April, bis die Saison losgeht, wieder Geld. Und dann laufe ich in einem Maidenrennen, wo ich 3.000 oder 4.000 Euro verdienen kann. Also das kannst du ja auch keinem positiv verkaufen.
Ich weiß es nicht. Wir sollten auch so eine Art Vollblut-Expertentag machen. Nur wir zwei, wo wir zwei die ganze Zeit am Streiten sind. Und dann ist der eine wieder der Meinung vom anderen und umgekehrt und so. Ja, aber es ist tatsächlich... Es ist ein
interessantes Thema, wo man echt drüber philosophieren kann, ohne, was wir ja auch gesagt haben, wir wollen damit keinem auf den Schlips treten, wir wissen das nicht besser, ganz im Gegenteil, aber wir beschäftigen uns halt logischerweise auch mit dem Sport, weil er uns halt so am Herzen liegt, ne? Und die Entwicklung und wie gesagt, diese Aussage, die Stefan Wegner getätigt hat, die hat mich echt schon so zum Nachdenken gebracht. Früher hat man irgendwie mal auf Deutschland geguckt, dass es ein Vorzeigeland ist, was Rennsport angeht. Und im Moment ist es halt so, dass selbst diese Länder, die man früher nicht so gesehen hat, irgendwie an uns vorbeifliegen. Ne? Aber wir sprechen über schöne Dinge, über Hannover. Du warst in Hannover, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, dann lass uns doch über Stefan Wegner sprechen. Der macht echt einen geilen Job. Also ich muss ja echt sagen, als ich das erste Mal mit ihm gearbeitet habe, da habe ich noch gedacht, oh Gott, ob das was wird irgendwie. Das wusste er aber auch. Seitdem machen wir da immer so ein bisschen Scherze darüber, dass wir so ein bisschen am Anfang doch ein bisschen Zeit gebraucht haben, um uns zu beschnuppern. Und mittlerweile ist das schon auch so ein bisschen Dreamteam-mäßig. Also ich arbeite unheimlich gern mit ihm zusammen. Das macht viel Spaß, weil er so krass viel Ahnung hat auf jeden Fall, weil er total ehrlich ist, ohne verletzend zu sein. Also das ist auch ganz wichtig, dass er die Dinge beim Namen nennt, ohne dass er jetzt irgendwie zu sehr sagt, das war ein Scheißritt oder das Pferd kann nichts oder sonst irgendwas. Da hat er schon ein ganz gutes Händchen dafür und es macht unheimlich Spaß und er hat auch einen tollen Humor, den er entwickelt, den er jetzt auch so langsam immer mehr rauslässt auf jeden Fall. Das weiß ich aber auch, das weißt du auch, am Anfang ist man da vorsichtiger, ist klar, aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Gewinn für unseren Rennsport und für die Renntage und ich denke auch für die Übertragung und all das.
Ja, es macht auch super viel Spaß. Wir haben ja jetzt in Baden-Baden auch wieder wir drei zusammengearbeitet und wie du sagst, ne, er weiß halt super, wovon er spricht, ob es die Analysen sind im Vorfeld. Er kann sagen, komm, ein Pferd ist vielleicht doch schon eher mehr im Haarwechsel oder ist aufgedreht im Führing oder so. Er weiß halt, wovon er spricht. Er war ein super Jockey, er war ein sehr, sehr guter Trainer und alles. Also, Daumen nach oben, ne?
Auf jeden Fall. Ansonsten war alles wieder gut gemacht. Ich musste ja am Samstag, da haben sich viele gewundert, während meine Frau ja auch Speakerin war oder in dieser Diskussion über die Methoden von Monty Roberts da mit auf der Bühne war, haben sich ja viele gefragt, wieso ich denn nicht da bin, ob da irgendwas im Busch ist. Nee, aber ich musste währenddessen, vielleicht ist was im Busch, keine Ahnung, aber ich weiß davon zumindest noch nichts. Ich musste in Stuttgart im Stadion moderieren, Bundesliga, und bin danach dann nach Hannover gekommen und habe dann noch so das Dessert knapp verpasst, aber zumindest gab es noch 2, 3 Kaltgetränke und das, was ich mitbekommen habe, das war wohl auch wieder wirklich ein sehr, sehr schöner Vollblut-Expertentag.
Und das ist ja das Wichtigste und wie ich gehört habe, hast du dann die Bar im Courtyard Hotel wieder zugeschlossen und so kennen wir dich halt auch dann, ne?
Mit deiner Schwiegermama zusammen, muss man auch dazu sagen. Ja, klar, auf jeden Fall. Man muss ja gucken, dass man sich austauscht. Ja, wir sehen uns am Wochenende nicht. Ich hab ja schon groß angekündigt, dass es das war für mich, dass ich Feierabend habe für diese Saison. Und dann kam jetzt kurzfristig doch noch der Anruf, dass am Samstag ja noch Rennen in Köln ist und Grupperenntag und ob ich nicht doch könnte. Und da habe ich natürlich Ja gesagt, ist ja klar. Aber ich habe gesehen, dass du nicht da bist. Ich mache das natürlich liebend gern mit Sven Wissel, gar keine Frage. Mit dem mache ich in Hannover ja auch immer die Renntage. Aber in Köln hatte ich dich jetzt schon verortet eigentlich.
Ja, ich bin ja auch vor Ort. Ich moderiere dann die Veranstaltung im Hippodrom mit den geladenen Gästen.
Macht das nicht normalerweise hier euer Kölner Friseur irgendwie?
Ja, genau, genau. Wir haben das ja schon einmal jetzt dieses Jahr gemacht, wo ich nicht kommentiert habe. Und das wurde so super angenommen. Und da hat Philipp Hein gesagt, dass das können wir gerne auch am letzten Renntag wieder so machen. Und deshalb werden wir uns auf jeden Fall sehen in Köln. Und ich freue mich, dass du auf jeden Fall nochmal mit dabei bist. Und ich werde euch ganz, ganz entspannt aus dem Hippodrom dann neben meiner Arbeit ein bisschen zuhören und lauschen, was ihr da für Expertentipps dann quasi abgibt.
So, jetzt ist aber auch halb. Und das heißt, jetzt bin ich eigentlich verabredet mit unserem Gast und muss dich schon wieder rausschmeißen, lieber Marvin. Dann,
wir sehen uns am Samstag, lieber Alex.
Ja, das tun wir auf jeden Fall und ich freue mich drauf und bis dann, Marvin.
In diesem Sinne ganz viel Spaß noch und bis in 2 Wochen.
Ja, und wenn alles gut geht, dann müsste jetzt die Leitung nach Tschechien auch stehen und Martin Zapp müsste jetzt bei uns sein. Grüß dich, Martin. Hi.
Hallo, Alex. Grüß dich aus Prag.
Ich freue mich, dass ich jetzt dich als Gast habe, nachdem du mich ja zu Gast hattest. Ich habe es vorhin dem Marvin schon erzählt, die Geschichte, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und ich dann gesagt habe, na also komm, da muss ich aber auf jeden Fall die Gegeneinladung auch aussprechen, dass du bei uns bei Vollhorst mit dabei sein darfst. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Podcast an. Danke nochmal für die Einladung. Seit wann machst du den und wie läuft das? Also ist das auch wie Vollhorst alle 2 Wochen oder wie kann ich mir das vorstellen, deinen Podcast?
Wir machen das schon so seit 5 Jahren und wir machen es jede Woche. Also wir sind einmal so aktiv wie du, aber wir sind ja auch keine Show. Wir sind nicht so unterhaltsam wie ihr. Bei dir fängt ja alles schon bei dieser total optimistischen Titelmusik an. Die ist absolut super. Aber wie wir bei uns plaudern nur so über den Rennsport. Und auch in einem so kleinen Rennsportland wie Tschechien gibt es viele interessante Persönlichkeiten. Also in dem Sinne, manchmal mache ich große, sagen wir, Profilgespräche, manchmal mache ich etwas Aktuelles. Und ich hatte schon auch ausländische Gäste. Ich hatte einen gewissen Joseph O'Brien bei mir.
Oh, okay.
Und ja, da habe ich gleich gezogen. Und Gerhard Schöning war bei uns oder der österreichische Hippologe Martin Haller und so weiter und so weiter.
Aber das ist dann alles auf Tschechisch. Das heißt, wenn man kein Tschechisch versteht, dann ist das schwer dazu zu hören.
Ja, so ist es. Ein ausländischer Gast ist immer für mich kompliziert, weil ich muss das ja Ganze übersetzen und eine zweite Tonspur machen. Also auch für dich müssen wir. Ich weiß nicht, wie häufig man im deutschen Fernsehen Dubbing benutzt, ob man eher Untertitel macht bei Spielfilmen oder Dubbing. Bei uns in der ehemaligen Tschechoslowakei war ja immer Dubbing, dass also die tschechischen Tonschauspieler immer so, also den Ton gemacht haben auf Tschechisch. Und ich habe auch für dich schon eine sehr schöne tschechische Stimme vorbereitet von einem Springreitreporter. Also da kannst du dich freuen.
Wie alt ist der denn? Ist der, aber hoffentlich ist der jetzt nicht irgendwie so ein ehemaliger, so 90-Jähriger oder so, sondern der klingt wie ich, oder?
Ja, der ist so um 10, 15 Jahre jünger als du. In dem Sinne würde ich sagen, dass wir dich so ein bisschen
verjüngt, haben. Verjüngt sogar, okay, sehr
ja,
gut.
Ja,
ich bin aber gar nicht so alt, ich sehe nur so alt aus, das ist der Rennsport, der das aus mir gemacht hat, dass ich mittlerweile, aber ich glaube, wir sind fast ein Jahrgang, also von dem her ist das alles in Ordnung.
Ja, bei mir ist es auch genauso.
Ja, das ist das anstrengende Leben. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also wir sind ja schon relativ ähnlich, du bist auch Moderator auf der Rennbahn in Prag, also du machst dann im Endeffekt dasselbe, was ich da in Deutschland mache.
Ja, mache ich, nur wir sind nicht so intensiv mit deinem Livestream vernetzt, wie es bei euch ist. Wir haben natürlich auch einen Livestream, aber ich habe eigentlich keine Regie im Ohr. Also ich bin wirklich im Sinne Live-Speaker in Prag. Unter anderem natürlich. Das ist einer von meinen so 5, 6 Jobs.
Das machst du und Rennkommentator bist du auch auf so ein paar kleineren Rennbahnen, ne?
Ja, das ist Rennkommentar. Das weißt du ja natürlich von Marvin Schriede. Ist eine Sache, die man wirklich regelmäßig machen muss, um wirklich gut zu sein. Und wir haben hier in Tschechien natürlich auch einige sehr gute Rennkommentatoren und zu wenig Rennen für so viele Rennkommentatoren. Also ich habe eine kleine Rennbahn unweit von Prag, Lisa an der Elbe, Lisa nad Labem, wo ich also schon seit so 18 Jahren den Rennkommentar mache. Aber ansonsten, also auf den A-Bahnen, lasse ich eigentlich meinen größeren Kollegen Vortritt. Aber ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel auch ein paar Jahrgänge des slowakischen Derbys kommentiert, als mich damals der Rennbahndirektor aus Bratislava eingeladen hat. Aber ja, das habe ich auch slowakisch gemacht und das war ein bisschen komplizierter. Also ich bin eigentlich froh, dass ich heute Rennkommentator nur auf einer kleinen Bahn bin. Und mein Hauptjob ist natürlich also Printjournalist und Autor. Aber ich würde sagen, also zwischen dem gedruckten Wort und gesprochen Wort sollte ja eigentlich nicht so viel übrig bleiben. Also man sollte beides beherrschen, würde ich sagen. Wenn du schreibst, musst du auch ein Speaker sein.
Du sprichst ja so gutes Deutsch. Das heißt, als Kind irgendwie in Deutschland aufgewachsen, oder wie war das?
Im Ostberlin, ja. Ja. Ich würde sagen, mein Deutsch kommt vom Kindergarten auf der sogenannten Fischerinsel, wo ich so 2 Jahre war. Und ja, seitdem mache ich Gebrauch davon. Aber ich war ja auch, mein erster Rennbahnbesuch war in Hoppegarten, 1988, kurz vor der Wende. Ja. Mein Vater behauptet zwar, dass es bereits 87 war, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich auf mein erstes Rennbahnerlebnis erinnern, 1988, als Odomant, den werden bestimmt die Rennbahnzuschauer aus der ehemaligen DDR diesen Namen kennen, Odomant im Sattel mit Christian Schache hat ein großes internationales Jagdrennen in Hoppegarten gewonnen.
Aber im deutschen Rennsport noch mehr zu machen und so, das kam jetzt dann irgendwie für dich nicht in Frage, dass du jetzt irgendwie bei uns da auch noch so richtig mitmischst. Ich glaube, so ein bisschen bist du ja, glaube ich, dann auch bei Turftimes und so mit am Start. Also irgendwie zumindest deinen Namen habe ich schon ab und zu mal gelesen irgendwo.
Ja, bei der Turftimes, das müsste Daniel Delius sagen. Ich weiß nicht, wann ich dort mit der osteuropäischen Kolumne angefangen habe. Aber ich würde schon so das Jahr 2013 oder 2014 schätzen. Also inzwischen, ja, mindestens 10 oder 12 Jahre bestimmt auf wöchentlicher Basis. Im Winter machen wir natürlich Winterurlaub, aber damals hat mich Daniel Delius gebeten, so ein bisschen so Überblick über das Turfgeschehen im sogenannten Osteuropa zu machen. Und das mache ich. Aber mehr geht eigentlich nicht, weil eben die meisten Termine der deutschen Rennen kollidieren ja mit den tschechischen Rennen. Mhm. Also ich schaffe es so einmal und wenn es geht, zweimal pro Jahr nach Deutschland. Mein Lieblingsrennen dort ist der Große Preis von Berlin. Da versuche ich wirklich jedes Jahr dabei zu sein. Und ja, wenn ab und zu irgendwelches Dresden oder sowas dazu noch klappt, dann ist es super.
Ja, aber Iffelsheim habe ich dich auch schon gesehen, da warst du auch schon.
Ja, aber nur als Rennpferdebesitzer. Da sollte man auch wirklich die Ambition haben, sagen, also eine Rennbahn wie Iffelsheim betrete ich nur als Besitzer. Aber wahrscheinlich werde ich also auf den nächsten Besuch somit noch lange warten müssen, weil zurzeit haben wir keine Pferde, die in Iffelsheim in irgendwelchen Rennen mitmischen könnten. Also Pech gehabt.
Ja, das bekannteste Pferd, was dir gehört hat, das hat aber nicht nur in irgendeinem Rennen mitgemischt, sondern in einem sehr, sehr großen Rennen. Das war Mikesh, ne? Da warst du beteiligt.
Ja, genau. Da muss man wirklich sagen, ich habe ja nicht so viel Kohle, um alleine Rennstallbesitzer zu sein. Aber ich habe eigentlich seit 2002 immer so einen Anteil an einer Besitzergemeinschaft. Unsere erste Besitzergemeinschaft haben wir, heute kann ich es schon sagen, mit Philipp Minarik gemacht, zusammen. Da kann ich mich erinnern, wie alt war damals Philipp? Also ich würde sagen 27. Und der war in der Winterpause hier in Tschechien bei seinen Eltern. Und er wollte also, dass er die erste tschechische Besitzergemeinschaft formieren. Weil das war hier damals gar nicht üblich. Und er hat mich als Studenten damals angesprochen. Er hat gesagt, okay, versuche irgendwelche Mitglieder, Anteilnehmer zu finden und ich werde den Rest finanzieren, also sozusagen ein bisschen so Charity für den tschechischen Rennsport, ein bisschen Publicity und so weiter. Und es ist uns geglückt, die Besitzergemeinschaft existierte so 7 Jahre oder so und das war schon super. Und seitdem habe ich eine andere Besitzergemeinschaft mit 2 Freunden und ja, wir sind kein Lars Wilhelm Baumgartner, aber die Freude ist genauso groß.
Und dieser Mikesh, der war ja auch irgendwie so in der goldenen Peitsche, ich glaube so 5. oder 6. Also der ist ja phänomenal gelaufen, ne? Und ist auch mal ein paar Listenrennen und sowas platziert gewesen. Also den kennen wir doch. Der war so ein sehr guter Sprinter, ne? Kurzstrecke.
Ja, das war der dreimalige tschechische Sprinter-Champion und eigentlich das erste Pferd, das in einem Sprintgrupperennen im Geld war, also aus Tschechien.
Mhm. Der war, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? Den habt ihr doch relativ günstig gekauft.
Ja, das war eine witzige Geschichte. Das war ein Pferd, das niemand haben wollte. Und noch zweijährig, so im Sommer, war er also in der Koppel in Irland und man wusste eigentlich nicht, was man mit ihm anfangen soll. Und damals war mein Freund und der Kopf von unserer Besitzergemeinschaft auf der Suche nach einem preiswerten Pferd. Und wir haben ihm, ich weiß nicht heute, wie viel Geld das war, ich würde sagen 1500 Euro oder so maximal, haben wir ihn damals gekauft. Und der hatte zum ersten Mal den Sattel, hat er zum ersten Mal im Dezember 2-jährig bekommen. Somit macht er sein Debüt auf der Rennbahn im Juni 3-jährig. Ja, und er ist bis 8 Jahre gelaufen und das war schon phänomenal, weil er war in keinem Profi-Rennstall. Mein Freund hat ihn in Südböhmen auf Feldern und Wiesen selbst trainiert und selbst geritten. Er stand in einem Reitclub neben so Warmblütern und Shetland-Ponys und so weiter. Und von diesen Verhältnissen haben wir es auf Black-Type-Ebene nach Hoppegarten und Iffelsheim geschafft. Wenn man sich das so vorstellt, dass man ein kleiner Besitzer ist, der eigentlich kein Geld hat, war das phänomenal.
Ich frage mich bei so Pferden immer, ob die, wenn die bei einem großen Trainer stehen würden, ob die dann noch besser wären. Also ob du dann vielleicht einen gehabt hättest, der, keine Ahnung, im Prix de Labayer nach vorne gelaufen wäre oder sowas. Oder ob diese Pferde vielleicht gerade sowas brauchen. Weißt du, dass die irgendwie so betüttelt werden und dass es da so eine Rundumversorgung gibt von nur ein paar Leuten und so. Weißt du, auch wie Nastaria zum Beispiel bei Volker Schleusner, die irgendwie so gefühlt Tag und Nacht draußen ist, die ja auch phänomenal läuft und wirklich zur obersten Spitzenklasse in Deutschland gehört. Ob die vielleicht, weiß nicht, entweder bei einem großen Trainer richtig, richtig gut wird auf Gruppe 1 Niveau oder ob die dann ganz schlecht wird, weil die das so eher braucht, weißt du, dass sie dann...
Ja, das weiß man natürlich nie, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube auch, wenn Mikesh in einem wirklich großen Stall wäre, wahrscheinlich würde man ihm nicht so viel Zeit geben und man wäre nicht so geduldig mit ihm. Hm. Ob es dann ähnlich geklappt hätte oder nicht, das ist schwer zu sagen, aber eine witzige Geschichte habe ich dazu, weil als wir in Iffelsheim waren, er war 6. in der Goldene Peitsche und die Goldene Peitsche war damals noch Gruppe 2 und es gab Geldpreise also für die ersten 6 Ränge, er war 6., also wir waren noch im Geld und wir haben dort Besitzer aus Dänemark getroffen, die uns angesprochen haben, also nach dem Rennen, und die wollten ihn kaufen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir kaufen ihn oder wenn ihr wollt, kaufen wir nur so einen größeren Anteil und wir würden ihn zu André Fabre schicken, nach Frankreich. Und das war eine sehr witzige Debatte, weil wir haben schon ein bisschen Bier getrunken, also nach dieser anstrengenden goldenen Peitsche. Und das dauerte so eine Stunde und ja, ich kann mich nicht an alles erinnern. Also die Hitze war groß und der Durst auch, ja, genau. Und aber ich weiß hundertprozentig, dass die Debatte mit unserem Nein geendet hatte. Und als damals also der Däne als so eine Art letzter Versuch gesagt hat zu meinem Freund, der Mikesh trainierte, sag mal, aber du behauptest doch nicht, dass du ihn besser als André Fabre trainieren kannst. Und mein Freund hat gesagt, genau das behaupte ich. Ich bin besser als André Faber. Da waren die Dänen natürlich ganz sprachlos und das Gespräch war zu Ende. Und ja, eine Pointe gibt es noch. Dieses Jahr sind sie sich ganz zufällig über den Weg gerannt, also mein Freund und der Däne in Longchamp. Und ja, die haben sich zwar, wie viel, so 8 Jahre nicht gesehen, aber als der Däne ihn gesehen hat, hat er gesagt, ah, ich weiß schon, du bist der, der behauptet, der besser als André Faber ist.
Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer unserer ersten Kategorien, nachdem wir jetzt schon so ein bisschen über so schöne Momente gesprochen haben, und fangen an mit dem schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Ich würde wahrscheinlich 2 Sachen sagen. Natürlich erstens Mikes, die erste Black-Type-Platzierung, also um meinen Hals geschlagen, 2. im Hoppegartner Fliegerpreis mit Eddie Pedrosa. Das war natürlich total super und das einzige Pferd, das uns geschlagen hat, kam aus Schweden. Alko Huas, das war der schwedische Rekordhalter. Ich würde sagen, dass er vielleicht noch den Rekord in Hoppegarten über 1000 Meter hält. Weiß ich nicht, ob er vielleicht verbessert wurde in den letzten Jahren. Und wir haben damals eigentlich alle deutschen Sprinter geschlagen. Und der Daniel Delius hat dann in der Turf Times nächste Woche geschrieben, dass also die Qualität der deutschen Sprinter ganz grässlich ist. Aber natürlich, da waren viele nicht dabei damals. Ja, diese Pferde wie Shining Emerald liefen damals nicht gegen uns. Aber das ist eine Sache, auf die man sich gern erinnert, auch deswegen, weil du kennst es ja, wenn du aus Osteuropa zu einem deutschen Rennen kommst und zu einem besten deutschen Rennen, bist du meistens ein krasser Außenseiter. Logisch. Und du kannst zu Hause oder irgendwo in der Region gewinnen, was du willst. Dann kaufst du dir die Sportwelt und liest so einen Ausdruck. Ja, die Formen kann man nur schwer bewerten. Das ist im Klartext, der ist total schwach. Und das war genau der Fall damals. Und die Gesichter zu sehen, also wenn man fast gewonnen hatte, das war super und damals haben wir auch viel Bier getrunken. Aber vielleicht würde ich noch einen zweiten schönsten Moment erwähnen. Und das war in diesem Sommer, als ich einen persönlichen Brief von der englischen Queen Camilla mit der Gratulation zu meinem Buch über die Geschichte des tschechischen Derbys bekommen habe. Naja, und Alex, wenn du Post aus dem königlichen Wochenendhaus Birkal bekommst, die mit dir Martin beginnt, mehr geht eigentlich nicht, oder?
Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ritterschlag. Da habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, das ist 2,5 Kilo schwer, 568 Seiten. Weißt du, wie viele Bilder sind da drin? Das müssen Hunderte sein, so wie das aussieht. Weißt du genau, wie viele Bilder du da drin hast?
Ja, genau, 471.
471 Bilder. Und es geht um das tschechische Derby in Prag. Wie lange hast du dafür gebraucht? Das sieht so aus, als wenn man da jetzt nicht irgendwie nur ein paar Nächte dran saß.
Du, es war relativ schnell fertig, also 25 Jahre waren es. Und das weiß ich ganz genau, weil ich im Gymnasium war. Es war so Mai oder Juni 1998, als ich mir so meine erste Mappe angelegt habe, wo ich versuchte, also die ersten faktografischen Sachen über die Derbys aus der Vergangenheit zu ergänzen. Und damals war ja mein sehr großes Vorbild das deutsche Derbybuch von Harald Ziemen, den ich als Autor extrem schätze, weil ich würde sagen, der hat 2 bis 3 Bücher geschrieben, die in der deutschen Sprache ihresgleichen suchen. Und ich habe damals immer so geblättert durch dieses Derbybuch und habe ich mir gesagt, oh, das wäre sehr schön, wenn man einmal so etwas Ähnliches bei uns machen könnte. Mhm. Und als ich nach 25 Jahren fertig war, habe ich mir gesagt, Mensch, also ich bin im Ziel. Was ja super ist, nur muss man jetzt ein anderes Ziel suchen. Und das ist immer schwierig.
Ja, leider Gottes ist es nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch. Also, aber die Bilder sind schon, also da kann man schon echt drin schmökern irgendwie. Aber hast du noch vor, das irgendwie mal noch zu übersetzen oder wäre das zu viel Arbeit?
Das wäre zu viel Arbeit. Und ich will sagen, wahrscheinlich würde man so 20 Leser gewinnen oder so. Na, da kann man nichts machen. Also wenn du als Autor oder ein kreativer Mensch in einer so kleinen Sprache wie Tschechisch aktiv bist, musst du einfach akzeptieren, dass auch der Markt oder Kreis der Leser eben kleiner ist. Aber man muss sich nichts draus machen. Auch die Reaktionen hier in Tschechien waren sehr schön und ja, mehr kann man eigentlich nicht wollen.
Erzähl uns mal ein bisschen was über die tschechischen Rennen an sich, also gerade dieses tschechische Derby. Wie kann man das so vergleichen? Wie groß ist das? Und wenn man das jetzt auch mal mit dem deutschen Derby vergleicht, ist das irgendwie überhaupt vergleichbar oder was komplett anderes? Also, weil ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf einer tschechischen Rennbahn. Das Einzige, was ich halt so mitbekomme ab und zu, ist halt irgendwie Pardubice. Da weiß man natürlich, dass da die Rennen gibt und dass da auch viele, viele Leute hinkommen, dass das so ein richtiges Highlight ist, auch eigentlich europaweit ja schon in der Hindernisszene, aber so zum Beispiel über das tschechische Derby könnte ich dir jetzt gar nichts sagen.
Und ich würde es dir auch nicht übel nehmen. wir sind einfach ein kleines Rennsportland, auch wenn man sagen muss, dass wir in der Region der sozusagen osteuropäischen Staaten eigentlich zu den Größten gehören. Wir haben einen größeren Rennsport als die Slowakei oder Ungarn. In Österreich gibt es ja zurzeit keine Galopprennen mehr. Polen ist zwar größer als wir, aber die haben eigentlich auch nur zwei größere Bahnen. Wir haben vier und insgesamt neun. Und wenn man so klein ist, dann gibt es positive, auch negative Sachen. Eigentlich ist es so, dass das könnte uns der genannte Harald Siemen sehr gut erzählen, im 19. Jahrhundert war eigentlich der Rennsport in der österreichisch-ungarischen Monarchie sehr groß und eine Weile sah es so aus, dass er größer als der deutsche sein wird. Aber dann kam eben der Erste Weltkrieg und so weiter. Und Tschechien oder die damalige Tschechoslowakei hatte das Glück, dass nach dem Ersten Weltkrieg bekam Tschechien unter anderem das Gebiet, wo das Gestüt Napajedla lag. Und das Gestüt Napajedla, das 1886 von Aristide Baltazi gegründet wurde, war eigentlich neben Kischberg das größte K&K-Vollblutgestüt. Und das hat die Tschechoslowakei bekommen. Und das war sozusagen eigentlich so die Basis, auf der die tschechoslowakische und tschechische Vollblutzucht aufgewachsen ist. Hm. Ich würde das so vergleichen, ihr habt ja Schlenderhahn, ihr habt Röttgen, Fährhof und wir können noch wahrscheinlich ein paar mehr Gestüte auflisten. Wir hatten ein großes Gestüt und das war nur Napajedla. Also die tschechische Vollblutzucht ist jetzt in einer Phase, wo sie jetzt vor allem von Owner Breeders gestützt ist, dass eigentlich größere und mittlere Besitzer ab und zu mit ein paar Stuten züchten. Aber sogenannte kommerzielle Züchter gibt es hier nicht. Wir haben ja auch keine Jährlingsauktion hier. Wenn hier tschechische Züchter verkaufen, dann aus dem Stall. Und es ist eine Spirale. Es ist schwer zu sagen, wie man da etwas bewegen kann. Weil wenn ich mir ein ganz ideales Szenario vorstellen würde, dass jemand mit wirklich viel Geld jetzt versuchen würde, dort irgendwo im Meeren, wo früher der Baltazi mit Napajedla gezüchtet hat, eine wirklich gute Zucht aufbauen würde, dann wäre es trotzdem schwierig, die Pferde zu verkaufen, weil die hätten ja das Suffix CZE und das ist eigentlich total unverkäuflich zurzeit. Also das ist eine weitere Frage.
Tschechien in Klammern hinten dran steht, meinst du, ne?
Genau, genau. Mhm. Also inzwischen sind wir in der Phase, dass es gibt bereits 2 bis 3 wirklich große Besitzer hier in Tschechien, die jetzt in Frankreich züchten. Es gibt das Haras de Beaufait, was vom Jiří Trávníček gegründet wurde und das ist einer der größten tschechischen Stelle Pegas. Und Haras de Beaufait hatte dieses Jahr den Durchbruch auf der europäischen Szene, weil aus deren Sucht der zweijährige Rasha Bar gekommen ist.
Der ist Gruppe 1 platziert, ne? Glaube ich.
Gruppe 1 platziert, ja. Und er hat beim Royal Ascot das Gruppe 2 Coventry Stakes gewonnen, im Training von Brian Meehan in den Sangster-Farben. Und ja, die Preise der Jährlinge aus Arras de Beaufort sind in die Luft geschossen. Also das ist sozusagen der erste Pionier, aber das sind ja nicht tschechisch gezogene Pferde, das sind Pferde, die in Frankreich gezüchtet werden. Und es gibt jetzt auch ein zweites französisches Gestüt im tschechischen Besitz, und das ist das Haras LT Cheval, und hinter LT verbirgt sich der Stall Lokotrans. Den werden viele deutsche Rennbahnbesucher kennen.
Rosa, weißer Punkt, und ganz oft reitet Sibylle Vogt. Ne? Das ist doch das.
Genau.
Ja, genau. Weiß ich doch. Gibt es immer gute Quoten drauf irgendwie. Ne? Aber dieses Wetting, das interessiert euch das auch? Weil ich glaube, bei euch selber gibt es ja gar kein Toto in der Tschechei. Ne?
Genau, genau. Toto wurde leider gesetzlich so vor 15 Jahren oder so abgeschafft.
Ja.
Da hat man einfach nicht geschafft, also der kleine Rennsport, das Lobbying in der Politik irgendwie das aufrechtzuerhalten, das hat man nicht geschafft. Also es gibt Festkurswetten, aber da kommt nichts zurück in den Rennsport. Es werden jetzt verschiedene Bemühungen gemacht, um das zu ändern. Der Hauptpartner des tschechischen Rennsports ist zurzeit auch ein großes Wettbüro, aber das gibt Geld als Sponsor, nicht auf der Basis, dass die also direkt vom Wetterlös etwas zurückgeben würden. Also das ist das Problem, aber eigentlich in den letzten 30 Jahren ist es so, die tschechischen Rennen werden vor allem privat, also vom Sponsoring gefinanzt, und ja, es ist schwierig, weil inzwischen, und das wird ihr in Deutschland auch kennen, inzwischen kommt der Mehrteil der Sponsoren vom Rennsport selbst.
Ja.
Also meistens ist es so, dass ein großer Besitzer dann zum Beispiel ein klassisches Rennen sponsert.
Man muss halt gucken, dass es wieder auch von außerhalb Geldgeber gibt, aber dafür
genau,
muss der Sport halt wieder populär
Geld.
Werden. Ja, definitiv. Und nochmal, um auf diese Wetten zurückzukommen, also wenn ich jetzt auf die Rennbahn gehe, ist das dann wie in England oder Australien, dass da so lauter Buchmacher stehen und da kann ich wetten, oder geht das da auch alles nur online, oder wie ist das?
Nein, wir haben keine private Buchmacher. Wir haben jetzt zurzeit die Situation, dass diese große Wettgesellschaft, die Hauptpartner des Rennsports ist, die hat also ihre Terminale auf den Rennbahnen, und du kannst entweder auf der Rennbahn oder per Mobil-App wetten, aber es ist immer bei denen. Also die haben jetzt sozusagen ein Monopol.
Jetzt hast du mir schon ganz viel über den tschechischen Rennsport erzählt, aber trotzdem immer noch nicht erzählt, wie so ein tschechisches Derby aussieht, wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich da jetzt hingehe.
Ähnlich wie in Deutschland, 2400 Meter, klassisches Rennen für dreijährige Hengste und Stuten. Und ja, wir haben hier in Tschechien beim Derby nicht den Hamburg-Faktor. Ich habe natürlich alle diese Diskussionen in den Jahren gelesen. Ja, Hamburg, ist es gut oder nicht? Und wie ist der Boden dort und so weiter? Und hier in Tschechien wird das Derby auf der besten Bahn gelaufen. Das ist in Prag, wo wirklich, wenn auch gute ausländische Jockeys kommen, die sagen, die Bahn ist fair und gut. Die misst 2200 Metern, die ist breit. Da kann man wirklich sagen, dass das beste Pferd gewinnen kann. Die Zielgerade ist 600 Meter. Also in dem Sinne ist der Standort des Derbys gut gewählt. Das erste tschechoslowakische Derby wurde 1921 gelaufen. Aber ich habe, als ich in diesen diversen historischen Quellen versuchte zu recherchieren für mein Buch, habe ich entdeckt, dass es bereits 1840 oder 41 gab es hier in Prag ein Rennen, das Derby Stakes hieß. Und da wurden so 14 oder 15 Jahrgänge gelaufen, aber das hat wahrscheinlich so ein böhmischer Adeliger die Zeitung aus England gelesen und hat dort Derby Stakes gesehen und hat versucht, das also irgendwie nachzuahmen. Aber das richtige Derby haben wir also erst seit 1921.
Aber das Größte bei euch ist schon Pardubice, ne? Also das ist schon das Highlight in Tschechien.
Ja, aber das kann man absolut nicht vergleichen. Und ich sage auch immer, wenn mich Laien fragen, das ist wie wenn du Fußball und Eishockey vergleichen wirst. Also dort sind natürlich auch Spieler und du wartest, also wer das Tor gibt und so weiter, aber sind verschiedene Sportarten. Und das hier natürlich sowieso. Aber in Tschechien ist es so, dass die große Pardubica das einzige Rennen ist, das wirklich Massenaufmerksamkeit hat. Dort wird ein 6- oder 7-stündige Live-Sendung auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet. Sogar 3 oder 2 Stunden auf dem ersten Kanal. Also wie wenn das CDF um 15 Uhr beginnen würde, Hamburg live zu senden und bis 17:30 bleibt.
Gab's mal. Also gab's auch mal, aber das ist sehr, sehr lang her.
Aber das hast du nicht mehr erlebt.
Ja, also das waren so die Adi-Furla-Zeiten, aber das also 90er Jahre, da gab es zumindest mal live, ich weiß nicht, ob das 2 Stunden waren, aber dass mal eine Stunde live war oder damals hat eins auch, also das gab schon damals, das war live irgendwie, aber das ist echt, das ist schon sehr, sehr lange her, leider Gottes. Okay.
Also hier ist es so und die Einschaltquoten sind so 2 Millionen Zuschauer.
Ihr habt doch nur also 10 Millionen Einwohner, oder? Wie viel gibt es
ja,
da?
Ja, oder fast 11. Ja. Inzwischen fast 11 okay. Millionen.
Und also jeder fünfte schaut das Rennen.
Ja, krass. Aber das ist gerade der Kontext. Also wenn du sagst, dass es schade ist, dass es keine Live-Sendung bei einem großen Fernsehkanal in Deutschland gibt in Sachen Rennsport, die Pardubitzer Sache zeigt, dass es auch Schattenseiten hat. Also dieses Rennen ist so eine Massenangelegenheit, dass es viele negative Faktoren hat. Und natürlich, es ist ein Hindernisrennen. Ab und zu passieren ja Unfälle und Stürze und so weiter. Und du kannst dir sicher sein, dass jeder kleine Sturz hier analysiert wird. Aber von Laien, die natürlich nicht das Kontext kennen. Und ich würde sagen, es waren Zeiten, in denen die Massenaufmerksamkeit, die der großen Pardubica gilt, dem Rennsport als Ganzen geholfen hat. Ich bin mir inzwischen in den Zeiten der sozialen Medien nicht mehr so sicher, ob das wirklich nur ausschließlich positiv ist. Du kannst dir sicher sein, es ist egal, was passiert, es wird hier dann x Tage, also in allen Zeitungen und Netzwerken total besprochen. Und dieses Jahr passierte eigentlich kein Unfall. Dieses Jahr war wirklich ein sehr gelungenes Rennen. Aber es war ein totes Rennen. Also wirklich nach 6.900 Metern gab es 2 Pferde, die Kopf an Kopf durch das Ziel rannten. Und ja, es gab eine technische Panne. Es gab kein Zielfoto. Und ja, wenn solche Sache auf einem Routine-Meeting irgendwo passiert, ja, wird zwar darüber gesprochen, aber auf der Rennsportszene. Und hier war es ein großes Thema in den großen Medien. Bis Mittwoch nach dem Rennen. Ich selbst habe so 4 Interviews gegeben, wo ich als Experte erläutern musste, wie kann das passieren.
Wie kann es denn passieren?
Naja, Fehler machen alle. Wenn eine technische Panne vorkommt, ja, das kannst du niemals ausschließen. Wer würde auch denken, dass ein totes Rennen der großen Pardubica passieren kann? Das ist seit 150 Jahren der Existenz des Rennens nie passiert. Und ja, was ich so recherchiert habe, war es teilweise technische Panne und teilweise Fehler des menschlichen Faktors, also Versagen des menschlichen Faktors. Da hat einfach einer den falschen Knopf gedrückt im schlechten Moment.
Kennen wir in Deutschland auch. Passiert. Wir haben noch eine weitere Kategorie und kommen jetzt mal zu unserem peinlichsten Moment im Rennsport.
Der peinlichste Moment.
Ich weiß ja nicht, welche Knöpfe du schon falsch gedrückt hast oder was dir schon so passiert ist. Aber was gab es denn bei dir, wo du sagst, da hätte man drauf verzichten können?
Naja, davon gibt es immer sehr viele, wenn man als Moderator arbeitet. Das weißt du ja besser als ich. Aber mir ist neulich, also in dieser aktuellen Saison, so eine Sache passiert. Ich moderiere ja in Prag immer die Siegerzeremonie. Und da hat ein Pferd gewonnen, dessen Besitzer ich bis dahin nicht persönlich gekannt habe. Und ich wusste nur, dass er ab und zu nicht selbst auf der Rennbahn vor Ort ist und sich dann von seinem Freund, einem bekannten ehemaligen Trainer, vertreten lässt. Und dieser Freund war nach diesem siegreichen Rennen zur Stelle und offensichtlich wollte er zur Siegerehrung. Also habe ich mir gedacht, okay, dann ist der Besitzer wahrscheinlich hier wieder nicht vor Ort. Und ich habe daraus eine richtig große Show gemacht. Ja, also schaut her, hier ist wieder der populäre Ex-Trainer. Ich bitte um einen sehr großen Applaus für ihn. Und das klappte ganz super. Also die Leute waren ganz aus dem Häuschen. Und in Prag ist es so, dass wir immer zuerst den Besitzer, dann den Trainer und schließlich den Jockey ehren. Es ist so eine Art Countdown und die Jockeys bekommen dann natürlich immer den größten Beifall, natürlich. Und alle hatten bereits ihren Pokal und das ist dann die Phase, in der ich bereits alleine in meiner Ecke stehe. Aber diesmal nicht. Diesmal wird da neben mir ein mir unbekannter Mann stehen und das war schon etwas komisch. Und noch komischer war es, als er sagte, ich bin der Besitzer, aber das macht nichts. Das war eine super Show.
Ja, das ist aber manchmal wirklich gar nicht so leicht. Also ich weiß, das ist in Deutschland haben wir das eigentlich nur in Hoppegarten, dass das so gemacht wird, dass zuerst Besitzer, Trainer, dann Jockey kommt. Und dann musst du sie halt wirklich alle kennen, weil sonst ist das ja manchmal so, da bist du so konzentriert, dass du den Sponsor richtig sagst und da stimmen die Namen dann auch manchmal nicht, die du auf dem Zettel hast. Und ja, und dann kannst du das aber noch so ein bisschen überspielen, indem du einfach nur vorliest, wer da jetzt eigentlich irgendwie was gewinnen sollte. Aber in dem Moment, wo du sie halt auf die Bühne rufen musst, dann muss es eigentlich schon stimmen, ne?
Genau, aber einen Vorteil hat es ja, seitdem weiß ich ganz genau, wer dieser Besitzer ist und wie er heißt.
Den wirst du nie wieder vergessen, da kannst du dir ganz sicher sein, dass das geht ja, so schnell nicht mehr raus. Auktionator bist du auch, habe ich gelesen in deinem Profil. Jetzt hast du vorhin aber gesagt, es gibt gar keine Auktionen bei euch. Wie passt das denn zusammen?
Genau, ich war Auktionator, weil es gab ja eine Zeit, in der man versucht hat, das ist so 15 Jahre her, man hat wirklich versucht, eine Auktion auf die Beine zu stellen. Und so der Motor hinter diesem Projekt war der Bloodstock-Agent Thomas Janda. Den werden viele in Deutschland kennen. Mhm. Der arbeitet zum Beispiel mit Westminster Resources von Marianne Siburske zusammen. Und der wollte wirklich eine große Auktion, also nicht nur von Jährlingen, aber Pferde im Training und so weiter, organisieren. Und der Gedanke war ganz gut. Wir haben uns gesagt, also was ist der eine Ort und Termin, den alle kennen? Pardubice natürlich, Anfang Oktober. Und es gab so 5 oder 6 Auktionen, die eben am Freitag vor der großen Pardubice direkt auf der Pardubice Rennbahn stattgefunden haben. Und ja, da war ich Auktionator. Und ich würde sagen, ich halte noch heute den modernen tschechischen Rekord für das teuerste Pferd, das auf einer Auktion ersteigert wurde, aber leider ist es nicht so hoch.
Ja, wie hoch, also was war dann so der höchste Preis, den du da zugeschlagen hast?
Ich würde sagen 640.000 Kronen. Das war gleich beim ersten Jahrgang und das war ein großer Showdown.
Ja, 25.000 Euro, das ist ja jetzt auch nicht so schlecht, oder? Ist doch okay.
Naja, aber nichts für Rekordbücher.
Ja, aber den tschechischen Rekord hast du immerhin. Das ist doch schon mal was.
Aber eine witzige Sache war dort, das hatte viel Publicity natürlich, da es ja die Jährlingsauktion-Tradition eigentlich nicht gab. Vor der Wende waren hier jedes Jahr große Jährlingsauktionen im genannten Gestüt nach Beidler, aber da war eigentlich auf den beiden Seiten des Verkaufs war der Staat. Ein staatliches Unternehmen hat verkauft und der Käufer war eben ein anderes staatliches Unternehmen. Also das hat eigentlich mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Und richtige Auktionen mit Reservepreis und so weiter, das hat hier einfach keine Tradition. Aber gerade deswegen hatte es viel Publicity. Also ich war auch im Fernsehen so mit diesem Hammer und so. Und deswegen haben wir eine Chance bekommen, auch 2 Jahrgänge einer Kladruba-Auktion zu machen.
Was ist das?
Alf Kladruba Schimmel, das sind ja diese großen Kutschenpferde, die in der Count-K-Monarchie immer so, wenn der Kaiser irgendwo hin wollte, hat er eben ein 2 oder 4 Gespann von Kladruba Schimmel genommen. Und die gibt es bis heute. Das ist ein Nationalgestüt, Kladruba an der Elbe, unweit von Pardubice. Und die verkaufen auch immer vom Stall. Die beliefern zum Beispiel den dänischen Hof, ich glaube auch den schwedischen. mit Kutschenpferden. Und die haben wirklich damals gewagt, so zwei Jahre hintereinander so eine Cladruber-Auktion zu machen. Und die haben wir auch gemacht.
Ja, aber das sind die, die so, die haben so ein bisschen eigenartigen Kopf. Die sehen immer so aus, wie wenn die gemalt wären, ne? Also wie wenn einer einen Pferdekopf nicht richtig malen kann. So sehen die aus, ne? Das ist, sind doch die, ne?
Genau, genau. Wie wenn du das malst und wie wenn du einen Krampf in der Hand hast.
Genau, genau. Die sehen aus wie schlecht gemalte Pferde. Aber schön.
Ja, sie sind sehr schön und man muss auch sagen, also sie sind sehr populär. Deswegen ist ja auch das Gestüt inzwischen Nationalgestüt. Und das Ganze, nicht nur das Gestütsgelände, aber auch alle Koppeln und Wiesen so um das Gestüt sind heute im UNESCO-Programm, also als UNESCO-Gestüt.
Wir können jetzt noch ewig über tschechischen Rennsport weitersprechen. Wir müssen aber jetzt so langsam auch mal wieder auf den deutschen Rennsport zu sprechen kommen. Wir haben nämlich noch eine Kategorie und wobei, so arg viel deutsche Rennen gibt es da gar nicht mehr. Wahrscheinlich sind wir dann doch wieder irgendwo im Ausland. Aber ich glaube, zumindest ein tschechisches Rennen habe ich nicht gefunden. Wir schauen mal.
Die Charity-Wette.
Die Charity-Wette. Es gibt 100 Euro für den guten Zweck. Geht dann an kranke Kinder. Hand in Hand Cup ist unser Partner. Die spenden das dann immer ans Kinderhospiz und an die Kinderkrebsklinik. Ist eine tolle Sache und da kam auch schon viel Geld zusammen. Diese 100 Euro kommen von pferdewetten.de. Du darfst sie setzen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und wenn du gewinnen solltest, dann geht der Gewinn mit Einsatz an den guten Zweck. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Leider haben wir kein tschechisches Rennen im Angebot. Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Australien, Melbourne Cup hätten wir, USA natürlich jetzt ganz viel mit Breeders' Cup oder Japan. Was soll man machen?
Naja, ich muss mich ein bisschen beraten lassen. Ich bin ja kein Zocker. Das sollte auch kein Galoppsportjournalist sein, würde ich sagen. Weil wenn du zockst, dann bist du nicht unparteiisch. Weil ich habe mir noch die Langzeitkurse für das deutsche Derby angeschaut.
Aha.
Und da gefällt mir ein Pferd. Und das heißt Schirgen.
Schirgen, das ist tatsächlich der Tipp gewesen von Peter Schirgen, als er vor zwei Wochen bei uns im Interview war. Da hat er gesagt, den nimmt er selber fürs deutsche Derby. Also wenn der Trainer das selber sagt, war natürlich ein bisschen befangen wegen dem Namen auch, aber dann ist das doch ganz gut, oder?
Für mich ist Schirgen auch vom Namen interessant her, nicht wegen dem Peter Schirgen, weil natürlich, obwohl natürlich bei ihm unser gemeinsamer langjähriger Freund Philipp Minarik tätig war, also für den Asterblüterstall, da habe ich immer was im Herzen übrig. Aber als ich diesen Namen gesehen habe in der Liste, also der erste Name, der mir eingefallen ist, Dennis Schirgen.
Mm.
Weil der Dennis, das war der Jockey unserer Wahl damals mit Mikesh.
Ah.
Und der hat ganz gut nicht nur zu Mikesh, aber auch zu uns gepasst. Also wir hatten sehr viele schöne Renntage zusammengebracht und verbracht. Und da würde ich mir sagen, also wenn der Schirgen das Derby gewinnen würde, dann spricht man natürlich vor allem über Peter Schirgen. Aber ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Dennis also diesen Kredit als Jockey bekommen hat, den er verdient würde. Also ich würde sagen, er war ein viel besserer Jockey, als man so allgemein geglaubt hatte. Für mich war er ein Top-Jockey. Natürlich wissen wir die Gründe, warum die Karriere nicht so lang war und so weiter. Aber ja, als großer Fan von Dennis Schirgen müsste ich eigentlich Schirgen im deutschen Derby wetten.
Dann musst du unsere Podcast-Folge Nummer 28 dir auch mal anhören. Das ist zwar auch schon jetzt über zwei Jahre her, aber da war Dennis Schirgen bei uns tatsächlich zu Gast. Kurz vorher hat er geheiratet, seine Valeria, und da waren die beiden bei uns dann zu Gast. Also das noch als Info. Aber nein, das ist gut. 50 Sieg, 50 Platz, oder willst du nur 100 Sieg machen? Was willst du machen?
Ja, ich würde sagen, 100 Sieg ist besser, oder?
Ja, auf jeden Fall. 400 für 10, das sieht schon gut aus. Also, das heißt, dann wird es 4.000 geben für deine 100 Euro für einen guten Zweck. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir können dich aber noch nicht gehen lassen, bevor wir nicht noch über die tschechischen Pferde gesprochen haben, die jetzt am Wochenende laufen. Ich habe mal geguckt. Also, in München laufen 1, 2, 3... vier Pferde aus Tschechien, vielleicht kennst du davon ja einen. Das eine ist Ash, heißt der, ein Isfahan von, da darf ich nicht Jiri sagen, das heißt Jiri Bros, oder? So rum war das doch, ne?
Genau, Jiri Bros.
Jiri, ja. Ich habe immer Jiri gesagt und habe schon gedacht, ich weiß schon was, aber Jiri. Okay, der ist noch
nein,
nie gelaufen.
Nein, die Silbe ist Jizzy. Du hast es schon gut ausgesprochen. Da würde ich dabei bleiben.
Okay, ich ändere mal nichts.
Ja.
Der ist noch nie gelaufen. Weißt du über den irgendwas? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Ash.
Nein, ist auch für mich ein ganz unbekanntes Pferd.
Dann machen wir gleich weiter. Dann machen wir Lena läuft noch von Martina Havelkova. Das ist schwierig, ne?
Ja, die kenne ich. Und die wird eigentlich fast ausschließlich von der Trainerin selbst, von Martina Havelkova, geritten. Die übrigens zurzeit auf der ersten Stelle des tschechischen Jockey-Championats ist. Mhm. Die ist also sehr nah beim Champions-Titel, weil wir haben hier eigentlich nur noch einen Flachrenntag und das ist am 9. November in Prag. Also die ist wirklich, die kann die zweite Frau in der Geschichte sein, die den Jockey-Titel, Champion-Titel schafft unter den Flachjockeys. Aber in Deutschland kann die ja nicht reiten als Trainerin und muss sich einen Jockey suchen. Also da kann man also nicht davon profitieren, dass die Reiterin das Pferd total gut kennt. Aber ich sehe hier eine Form vom letzten Jahr, November in Dresden mit Lili Maria Engels, war die fünfte über 1500 Metern und ich traue durchaus zu, dass die fähig ist, auch in München das zu machen.
Mhm.
Einen guten Tag.
Dann haben wir noch Whiskey Creek läuft. Aus dem Pferd werde ich nicht schlau, aus Whiskey Creek. Der läuft ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals schon mal in Tschechien gelaufen ist. Ich glaube, eigentlich nur in Deutschland. Ja, ist wirklich so. Und läuft dann irgendwie immer zwei, drei Mal im Jahr und läuft dann wieder fast ein Jahr nicht. Also der ist vierjährig gelaufen vierjährig. Der hat vierjährig debütiert, ist dann nur bis September gelaufen, hat dann ein Dreivierteljahr Pause gemacht, ist dann zweimal nur gelaufen letztes Jahr, aber gut gelaufen, dritter und zweiter. Dann wieder ein Dreivierteljahr pausiert und jetzt im September wieder in die Saison gestartet mit dem dritten Platz und dann in Leipzig gewonnen. Also so, ich glaube, das ist ein Pferd, das unheimlich viel kann, aber irgendwie scheinbar irgendein Problemchen hat, ne?
Naja, das sind zwei Sachen. Der hat ja gerade gewonnen am 6. Oktober in Leipzig mit einer Amateurreiterin und dann ist es immer schwierig im nächsten Start. Aber man muss dazu eine Sache sagen und da würde ich wahrscheinlich sogar als so eine universale Regel formulieren. Der Trainer Jiří Brož ist einer von den wenigen tschechischen Trainern, die wirklich hundertprozentig von A bis Z das deutsche Rennsystem kennen. Er ist ja unweit der deutschen Grenze, also in Nordböhmen stationiert und der läuft fast ausschließlich in Deutschland. Der hat zwar ab und zu wieder auch ein paar tschechische Starts, aber der Schwerpunkt des Stalles liegt wirklich in deutschen Basisrennen und der weiß also wirklich sehr gut Bescheid. Er hat auch den Vorteil, dass er ein paar junge Erlaubnisreiter am Stall hat und da kann er damit ein bisschen zaubern mit dem Gewicht und so weiter. Also ich würde den gar nicht unterschätzen und wie du gesagt hast, die Karriere des Pferdes ist ein bisschen kurios, also da kann noch mehr kommen.
Hm, dann wetten wir den auch mal. Und dann haben wir zum Schluss noch Vasirpur von Jana Manova. Also war einmal Dritter, aber von 5 und ist danach als 18 für 10 Favorit Letzter geworden, dann nochmal Letzter, Fünfter von 5, dann Siebter von 9, also aber war immer ein bisschen gespielt, ne? Ach, das war ein altes Agakan-Pferd, ein ehemaliges. Jetzt wird ein Schuh draus und das Pferd immer so wenig gezahlt hat und ist immerhin so in relativ guten Rennen gelaufen. Neuntes Rennen, also noch neuntes Rennen, wird ja dann neu verteilt. Ausgleich 3 ist das. Aber das ist, muss man mal gucken, was für eine Marke der bekommt.
Das sieht schwierig aus.
Ja.
Hier gibt es mehrere tschechische Pferde. Hier gibt es auch den Fortune Gold.
Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Aha.
Ja. Mhm. Und hier gibt es auch den Valentino Danza. Der wird zwar in Deutschland trainiert, vom Bohumil Nedorostek, aber ist im tschechischen Besitz.
Und der ist Vierter und geworden jetzt am Wochenende, ne? In Hannover ist der gut gelaufen.
Genau, das ist ein sehr gutes Pferd, also immer von vorne, so ein Tempopferd. Der wird wieder irgendwo vorne enden, würde ich sagen. Aber was Vasirpur angeht, das ist ein gutes Pferd. Bei dem, würde ich sagen, hat man noch nicht seine beste Form abgerufen. Wie du gesagt hast, es ist ein Aga Khan Pferd. Da hat man ein bisschen kurz gesucht, welche Rennen man mit ihm ansteuern soll. Aber er war Anfang Juni Sechster im Großen Preis der Slowakei in Bratislava Und das ist das größte slowakische Stierrennen.
Ah, die also Formen sind ja noch gar nicht drin im Direktorium. Die sehe ich noch gar nicht. Deshalb, okay.
Siehste.
Ja, gut, dass wir mit dir sprechen.
Der war Sechster in einem sehr, relativ, sagen wir, knappen Einlauf gegen sehr gute Pferde. Und diese Leistung oder diese Marke kann er. Seitdem ist er dreimal gelaufen, war eigentlich ja, zweimal in Geld. Einmal beim Prager Derbytag, in Goldpokal war er Fünfter und in Karlsbad in einem großen Rennen war er Vierter. Da hängt immer alles davon ab, wie der Reiter das Tempo trifft. Der kommt auch immer so von vorne. Und ich würde mal sagen, wenn hier zum Beispiel der Valentino Danzer läuft, der also das Tempo bestimmen könnte, und da gibt es wahrscheinlich noch einige mehrere Pferde hier, die in Frage kommen, also für die erste, zweite Position im Rennverlauf, dann würde ich sagen, das ist nur gut für den Vasipo. Also ich würde mich gar nicht fürchten vor einer Wette. Natürlich nicht Sieg, aber Platz würde ich ruhig geben. Und die Trainerin Jana Manova, die gehört zu den aufstrebenden Trainern hier. Die trainiert nicht so lange. Eigentlich ist es erst ihre dritte Saison. Und die ist auch häufig in Deutschland unterwegs. Und dieses Jahr hat sie ihre beste Saison. Ich würde sagen, da kann noch mehr kommen.
Das wollte ich doch hören. So einen Tipp habe ich gebraucht und ich werde ihn trotzdem auch Sieg spielen. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Hals und Bein für alles und ganz lieben Dank, dass du jetzt unser Gast warst, nachdem ich euer Gast gewesen bin. Dankeschön, Martin.
Vielen Dank, Alex. Hat mich gefreut.
Martin Zapp war das. Er ist ja eigentlich so eine Mischung aus mir und Marvin Schridde in Tschechien. Moderiert auf den Rennbahnen und kommentiert auch auf einigen Rennbahnen. War schon Auktionator. Schreibt viel für die tschechischen Medien und ist im tschechischen Rennsport bekannt wie ein bunter Hund. Und jetzt natürlich auch bei uns ein Stückchen bekannter geworden. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er bei uns am Start war. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.